ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg.
Sie ist quasi das Tor zur Welt. Die Schiffsbegrüßungsanlage Willkommenheft im Schulauer Fährhaus. Was dort geschieht, nämlich die Begrüßung der einlaufenden Schiffe und die Verabschiedung der auslaufenden Schiffe, das erfreut nicht nur die vielen tausend Touristen im Schulauer Fährhaus, sondern auch die Besatzungen der Schiffe. Und die antworten dann natürlich auch auf den Gruß von Land. Eine gute alte Tradition, gepflegt durch die Begrüßungskapitäne, die brauchen Nachwuchs, eines der Themen hier und heute im Hafenreport im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3623. Ich bin Jan Wulff. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert ist hier mit all dem, was spannend, interessant und erzählenswert ist von den Küsten, vom Meer und natürlich vom Hamburger Hafen. Der hat uns in den vergangenen Wochen ziemlich auf Trab gehalten. Immer wieder Neues zur MSC und der Hala und zur Kühlbrandbrücke. Deshalb auch heute ein Blick in den Hafen und der beginnt mit einer sehr positiven Nachricht. Kerstin von Stürmer ist hier.
Ja, im aktuellen Bericht des Hamburger Schiffs-TÜV DNV macht der Hamburger Hafen im internationalen Ranking einen Platz gut. Zwar verliert der Hafen seit Jahren ja Marktanteile, aber die Stadt bleibt als maritimes Zentrum gefragt, also als Schiffsknotenpunkt. Unangefochtener Spitzenreiter ist hier immer noch Singapur vor Rotterdam und London. Hamburg ist jetzt auf Platz 8. Aber das ist, wie gesagt, nur der Punkt maritimes Zentrum. Also dabei spielen zum Beispiel das Angebot an Schiffsfinanzierern und die Möglichkeiten rechtlicher Beratung eine Rolle. Insgesamt jedoch, also wenn man Ladung und Service zusammen betrachtet, da liegt der Hamburger Hafen international nur auf Platz 20.
Und dann hat in der vergangenen Woche der Vorstandsvorsitzende von Hapag-Lloyd, Rolf Haben-Jansen, noch in die Zukunft geblickt.
Er hat die Strategie von Hapag-Lloyd bis 2030 vorgestellt und Haben-Jansen, der hat klare Vorstellungen, wie er in zugegebenermaßen nicht einfachen Zeiten das Unternehmen auf Wachstumskurs halten will. Eigentlich ist Hapag-Lloyd ja traditionell eine Linienreederei, aber Haben-Jansen will mehr Terminals kaufen, um das Geschäft auch an der Kaikante in der eigenen Hand zu haben. Bisher hat Hapag-Lloyd national und international Beteiligungen an 20 Terminals. 10 bis 15 sollen in den kommenden Jahren dazukommen. Und auch das hat der Hapag-Lloyd-Chef klar gesagt, er hält wenig von vielen Minderheitsbeteiligungen.
Und wie steht's denn um den Umweltschutz, um das Thema Nachhaltigkeit?
Ja, auch dieses Thema steht in der Agenda von Haben-Jansen ganz oben. So will man zum Beispiel derzeit 5 Containerfrachtschiffe auf Methanolantrieb umrüsten. Die Motoren dazu liefert MAN. Hapag-Lloyd will den CO2-Ausstoß bis 2030 um ein Drittel reduzieren. Ein Schritt dahin ist zum Beispiel die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit. Genauer heißt das, 3 Knoten langsamer können am Ende bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und bis 2045 soll die gesamte Flotte klimaneutral fahren. Und dabei will man natürlich weiter erfolgreich Geschäfte machen. Hapag-Lloyd ist heute auf Platz 5 der weltweit größten Reedereien. Und diesen Top-5-Platz, den will Haben-Jansen unbedingt festigen.
Wie schwierig wird denn das angesichts der Krisen in der Welt? Da ist ja wirklich sehr viel los gerade.
Ja, Haben-Jansen geht davon aus, dass die Krise im Zusammenhang mit den Überfällen der Houthi-Rebellen zeitlich begrenzt ist. Allerdings kann auch er nicht sagen, wann die Suezkanalstrecke für die Frachtschiffe wieder gefahrlos befahrbar sein wird. Derzeit fahren ja alle die kosten- und zeitintensive Umleitung um das Kap der Guten Hoffnung. Und die andere Krise, die zwischen dem Iran und Israel, hier ist noch lange nicht absehbar, ob dieser Konflikt die Schifffahrt beeinträchtigen wird.
Und dann ist da ja noch die Entscheidung über den Bau einer neuen Kölbrandbrücke.
Und dass diese Entscheidung endlich getroffen ist, das sei das Wichtigste, sagt der Hapag-Lloyd-Chef. Und er hofft, dass die Brücke etwas schneller steht als bisher angekündigt. Da steht ja erstmal eine Zahl Mitte der 40er Jahre im Raum, also so 2045, 46, für ihn viel zu spät.
Kerstin von Stürmer, vielen Dank. Und hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei. Das ist der Untertitel des neuen Sachbuchs Der Untergang der Wager. Der US-Journalist David Gran erzählt darin von der Wager, einem Schiff, das 1741 auf der Jagd nach spanischem Gold vor der Küste Chiles untergeht. Teile der Crew retten sich an Land, es kommt dort zu Meuterei und auch zu einigen Toten. Ein Sachbuch, spannend wie ein Thriller. Danny Marquez Marsalo hat es gelesen.
Als er den Knall hörte, rannte John Byron aus seiner Unterkunft und sah Cousins, der am Boden lag und sich in seinem Blut wälzte. Kapitän Sheep hatte ihm in den Kopf geschossen.
John Byron, das ist der Großvater des berühmten Dichters Lord Byron. 1741 diente er auf der HMS Wager unter Kapitän Sheep. Dass Sheep den Offiziersanwärter Cousins so kaltblütig erschießt, ist nur eine Wendung in der unglaublichen Geschichte der Wager. Im Mai 1741 schickt die britische Royal Navy die Wager als Teil einer Expedition mehrerer Schiffe nach Südamerika. Das Ziel ist es, eine spanische Galeone zu überfallen und ihre Schätze für London zu stehlen. Von Anfang an geht einiges schief. Kurz hinter Madeira bricht eine Skorbut-Epidemie aus.
Einige Männer waren davon überzeugt, dass die Kranken bis zum Hals in Erde vergraben werden mussten, um zu genesen. Ein Offizier auf einem anderen Schiff erinnerte sich an den bizarren Anblick von 20 Mann, deren Köpfe aus dem Boden ragten.
Mindestens 160 Mann von insgesamt 2000 im Geschwader sterben. Da ist Südamerika noch weit weg. Am Kap Horn wird die Wager durch massive Stürme von den anderen Schiffen getrennt, zerschellt an den Felsen vor Westpatagonien und sinkt schließlich. 145 Männer können sich auf eine karge Insel, die heute als Wager Island bekannt ist, retten.
Jeep wusste nicht recht, wo sie waren und wie weit das Festland entfernt war. Aber es war ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ein europäisches Schiff der Insel nah genug käme, um sie zu sehen. Sie waren von der Welt abgeschnitten und verloren.
In den kommenden Monaten spaltet sich die Gruppe. Viele sind unzufrieden mit Kapitän Sheep. Nach britischem Recht ist das Meuterei. Als Sheep den jungen Cousins wegen Ungehorsam erschießt, verliert er den Rückhalt fast aller. Ein Großteil beschließt, mit Hilfe von geretteten Beibooten in See zu stechen, ohne den Kapitän. Lieber sterben auf See als sterben an Land.
59 Männer schleppten sich auf die Barkasse, 12 auf den Kutter und 10 auf die Schute. Barclay schrieb, an Bord ist es so eng, dass dagegen selbst das übelste Gefängnis in ganz England einem Palast gleichkommt.
Angeführt von Stückmeister Barclay, dem Verantwortlichen für die Waffen, schafft es diese klägliche Armada in 4 Monaten tatsächlich nach Brasilien. 2000 Seemeilen. Die Hälfte der Männer überlebt das nicht. Später, zurück in England, wird ihnen der Prozess wegen Meuterei gemacht. Der Kronzeuge der Royal Navy, Kapitän Sheep. Denn Ureinwohner und ausgerechnet die Spanier haben ihn gerettet. Die englische Presse schreibt Sensationsberichte über die Wager, aber Konsequenzen gibt es für die Überlebenden kaum.
Eine Meuterei, zumal in Kriegszeiten, kann für die öffentliche Ordnung eine derart große Bedrohung sein, dass manches dafür spricht, sie nicht an die große Glocke zu hängen. Die offizielle Untersuchung der Vorfälle im Zusammenhang mit der Wager wurde für beendet erklärt. Die Anschuldigungen, die Sheep erhoben hatte, wurden aus den Gerichtsakten entfernt. Und aus dem Aufstand von Wager Island wurde eine Meuterei, die nie stattgefunden hat.
David Gran hat ein atemberaubendes Buch über die Wager geschrieben. Als Quellen hat er sich die Tagebuchaufzeichnungen, Zeitungsberichte aus der Zeit und auch die Bücher, die einige Überlebende schrieben und vieles mehr herangezogen. Es liest sich aber nicht wie ein Geschichtsbuch, sondern wie eine spannende Reportage. Hollywood hat bereits angeklopft. Leonardo DiCaprio will das Buch verfilmen. So nervenaufreibend wie das Buch kann der Film gar nicht werden.
Sagt Danny Marquez Marsalo. Der Untergang der Wager, eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei von David Gran, ins Deutsche übersetzt von Rudolf Mast, erscheint im C. Bertelsmann Verlag, hat 432 Seiten und kostet 25 €. Wer schon einmal mit einem Schiff nach Hamburg gekommen ist, ob Kreuzfahrtschiff oder Frachter, der hat spätestens in Wedel ein richtig gutes Gefühl. Denn hier im Wilkommhöft werden seit 1952 einlaufende Schiffe begrüßt und auslaufende Schiffe verabschiedet. Dass das auch weiterhin stattfindet, dafür braucht es neue Begrüßungskapitäne in Schulau. Kerstin von Stürmer ist vor Ort gewesen.
Seit 72 Jahren immer das gleiche Ritual.
Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg.
Benvenuti ad Amburgo. Siamo lieti di salutarvi in questo porto. Benvenuti ad Amburgo.
Kurz vor Hamburg, Höhe Wedel. Ein italienischer Autotransporter wird wie alle einlaufenden Schiffe vor Einfahrt in den Hafen begrüßt. Mit der Hamburger Hymne Harmonia und mit den entsprechenden heimatlichen Klängen des Schiffes, mit der Nationalhymne. Und die Schiffsbesatzungen, die erwidern den Gruß von Land, ist es doch ein kleines Zeichen der Wertschätzung. Das weiß auch Kapitän Wolfgang Adler, der in der Schiffsbegrüßungsanlage Wilkommhöft Dienst tut.
Jetzt wieder seit 12 Jahren.
Die Liebe zur Elbe, zur Schifffahrt und zum Wilkommhöft, die ist jedoch weitaus älter. Adler war bereits in ganz jungen Jahren hier.
Wir hatten nach der Schule die Schularbeiten ein bisschen schleifen lassen und dann ging es erstmal hierher. Wir waren mehrere, die das so hin und wieder gemacht haben. Haben uns beim Kapitän gemeldet, Fernglas in die Hand bekommen, auch eine weiße Mütze auf natürlich. Und dann mussten wir ja nun die Schiffe erkennen oder wie auch immer. Und dann ging es auf die Brücke vorne mit dem Fernglas in der Hand, nach rechts und links oder nach West und Ost geschaut und dann die sich bewegenden Schiffe identifiziert mit dem Fernglas.
Sie waren sozusagen der Ausguck?
Ja, mehr oder weniger, ja. Das war der Ausguck. Besonders schön war das natürlich, wenn wir schlechtes Wetter hatten oder auch bei Nebel nichts zu erkennen. Aber irgendwie haben wir es immer hingekriegt.
Einer, der das, was er tut, aus vollster Seele und mit ganzem Herzen tut. Jeden Tag ab mittags sitzen er und seine Kollegen hinter der Scheibe ihres Büros, auch Brücke genannt, und hinter den Monitoren, die die ein- und ausfahrenden Schiffe ankündigen.
Unter der Flagge der Vereinigten Staaten, das Containerschiff Hudson Express, Reederei ist die Hapag-Lloyd in Hamburg, werden wir jetzt begrüßen. Das Schiff wurde in Südkorea gebaut, 2008 in Dienst gestellt, ist vermessen mit 75.579 Gosstonnen. Die Tragfähigkeit beträgt 85.326 Tonnen. Die Schiffslänge 306 Meter, Breite 40,1 Meter und der Tiefgang maximal 14,5 Meter. Aktueller Tiefgang 11 Meter. Das Schiff hat Stellplätze für 7.323 Standardcontainer der Größe 20 Fuß. Und darin enthalten sind 450 Kühlcontaineranschlüsse. Zur Reise. Das Schiff kommt von der Ostküste Nordamerikas. Es ging los in Charleston, South Carolina, weiter nach Savannah, Georgia, dann nach Norfolk, Virginia, weiter nach Antwerpen und jetzt nach Hamburg.
Sie sind allerdings nur noch wenige Begrüßungskapitäne im Dienst, derzeit gerade einmal 6. Es braucht also Nachwuchs, neue Männer und Frauen, die sich dieser Arbeit zutrauen. Denn es ist nicht nur ein Gruß an die Besatzungen, auch die Menschen an Land kommen extra wegen dieser Schiffsbegrüßung nach Schulau.
Also ich habe immer wieder Gäste, die hier hereinkommen. Uns sind eben die Haare hochgegangen, das sind so die Aussagen. Und wir hatten Tränen in den Augen, auch das alles dabei. Und dann eben auch die Bemerkung dabei, es ist so toll zu wissen, wo die Schiffe hinfahren. Wir wollen das wissen. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, und ich war ja dann auch schon mal da und so weiter, und jetzt habe ich da ja auch eine Vorstellung und die Reise und wie lange sie dauert und so weiter. Ne? Das gehört alles dazu.
Sagt Wolfgang Adler, er ist einer der Begrüßungskapitäne im Wilkommhöft im Schulauer Fährhaus in Wedel. Was die neuen Begrüßungskapitäne können müssen und ob sich überhaupt schon jemand gemeldet hat, Kerstin von Stürmer noch einmal aus Wedel.
Willkommhöft im Schulauer Fährhaus, ein kleines Büro mit großen Fenstern zur Elbe wegen der guten Sicht. Heute hat Wolfgang Adler Dienst. Ab mittags werden die einlaufenden Schiffe begrüßt und die auslaufenden verabschiedet. Er und seine derzeit noch 5 Kollegen suchen dringend Verstärkung. Es gab einen öffentlichen Aufruf. Wer hat Lust und Zeit, Begrüßungskapitän zu werden? Haben sich denn Menschen gemeldet?
Es haben sich 25 gemeldet, nach meiner Kenntnis 25. Und in den engsten Kreis der Anwärter, meine ich, sind es 7 oder 8, darunter auch 2 Frauen.
Heute ist einer der Bewerber da.
Ja, mein Name ist Werner Weilert. Ich bin jetzt auch noch tätig im Hafen, in der Kastenhafenrundfahrt. Habe vorher aber und mache das jetzt auch noch, Traditionsschiffe gefahren als Offizier, aber auch als Kapitän.
Er wird jetzt vom erfahrenen Begrüßungskapitän Wolfgang Adler in die Geheimnisse der Anlage eingeweiht.
Wir haben hier 2 Kameras, oben am Mast. Mhm. Das ist einmal Westen, einmal Osten. Mhm. Und wir haben dann, was Sie aufrufen wollen, Marine Traffic oder Vessel Finder oder was weiß ich. Mhm. Das zeige ich Ihnen gleich. Mhm.
Und das, was da im kleinen Büro auf der Brücke passiert, soll ja auch überall im Schulauer Fährhaus und vor allem auf der Elbe zu hören sein.
Wir schalten jetzt mal den Ponton ein. Das ist also alles sehr gut beschrieben. Hier heißt das Laut und Vollgas. Also Vollgas ist in jedem Falle richtig, denn die wollen das ja hören auf den Schiffen. Mhm. Begrüßung ein, zack. Dann wird hier ist die Kontrollleuchte, Ponton, fertig.
Der ist aktiviert jetzt.
Der ist jetzt aktiviert.
Besonders wichtig ist, die richtigen Nationalhymnen zu finden. Das Regal mit den Kassetten, das gibt es immer noch. Doch längst ist alles digitalisiert und per Touchscreen abrufbar.
Alle Hymnen sind hier hinterlegt. 154 Hymnen. Die scrollen Sie einfach. Na, so,
ne? Alphabetisch, ne?
Alphabetisch sortiert. In dem Moment, wo die Begrüßung dann startet oder auch Sie das Mikrofon nehmen, fährt er runter. Von der Hintergrundmusik, das macht er automatisch und sie erklingen dann da.
Und Wolfgang Adler, wie lange dauert es eigentlich, bis ein Neuer den Job des Begrüßungskapitäns wirklich kann?
Ihn richtig einzuweisen dauert, würde ich von ausgehen, 2 Tage, damit er es einigermaßen versteht, was hier passiert. Dann muss er aber nochmal richtig mitlaufen, so meine Meinung, und dann das Mikrofon natürlich auch in die Hand nehmen und dann das eben professionell eben ausführen.
Die Zukunft, sie scheint also gesichert. Die Begrüßungskapitäne in Ausbildung werden das Team um Wolfgang Adler verstärken. Zur Freude aller Touristen und der Schiffsbesatzungen.
Und vielleicht ist das ja auch ein Ausflugstipp für Sie für die nächsten Tage. Die Schiffsbegrüßungsanlage im Schulauer Fährhaus in Wedel. Schiffe mit Plattboden und 1 oder 2 Masten, das sind Ewer. Bereits im 14. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit Ewern über die Ilmenau Salz von Lüneburg nach Lübeck und Hamburg transportiert. Im 16. und 17. Jahrhundert waren mehr als 50 dieser Schiffe auf dem Fluss unterwegs. Sie hatten eine Länge von 15 bis 20 Metern und konnten bis zu 20 Tonnen laden. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren die ursprünglichen aus Friesland stammenden Lastenkähne auch für die Versorgung Hamburgs wichtig. In Bergedorf, da gibt es noch ein fahrtüchtiges Exemplar dieses Schifftypen, der Vierländer Gemüse-Ewer. Der Förderverein Vierländer Ewer e.V. hat ihn in traditioneller Bootsbauweise nachgebaut. Seit 2013 fährt er im Bereich des Schleusengrabens, der Dove-Elbe und der großen Stromelbe im Bezirk Bergedorf. Marie-Sophie Korb ist für uns an Bord des Schiffes gegangen.
So, dann lass fallen.
Zum Wenden des Ewers wird eins der hölzernen Seitenschwerter ins Wasser gelassen. Worauf beim Wenden geachtet werden muss, erklärt der Schiffsführer Rolf Negler.
Ja, auf alle Fälle muss man darauf achten, wie der Wind steht. Das Boot ist wie ein Ballon auf dem Wasser. Wir haben kein Kiel, wir haben ein Flachbootschiff. Deshalb haben wir die Schwerter hier und der hilft uns dann beim Drehen. Das ist ein kleiner Widerstand wie ein Kiel. Je nachdem, ich drehe über Backbord, drehe ich um. Schmeiße ich das Steuerbordschwert runter.
Durch seinen flachen Bau hat der Ewer einen großen Wendekreis. Deshalb kommt es öfter vor, dass bei solchen Manövern zwischendrin auch mal zurückgesetzt werden muss. Zum Fahren des Schiffes braucht es nur 2 Leute, den Schiffsführer und den Decksmann.
Der Schiffsführer, der teilt die Arbeiten ein. Der Decksmann, der immer aufpasst, wo geht's hin, was der Schiffsführer sagt, muss der Decksmann machen. Das ist alles Schleuse festmachen. Und wenn Gegenverkehr kommt, immer Standby sein.
Wenn zum Beispiel in die Dove Elbe oder die Schleuse gefahren wird, dann hat der EWA Vorfahrt. Alle anderen Schiffe müssen gewarnt werden. 2006 wurde der Förderverein Vierländer EWA e.V. gegründet. Gösta Schwiers war damals mit dabei, hat früher als Schiffsbauingenieur gearbeitet. Er fertigte den Bauplan für den EWA an. Dabei griff er unter anderem auf alte Fotos und einen Spantenriss eines 8-Meter-EWAs der Grubewerft zurück. Dadurch konnte die Schiffsform auf den 15-Meter-EWA übertragen werden. Der Bauprozess startete 2010. Dafür wurde ein Ponton, der vorher von den Vereinsmitgliedern renoviert wurde, nach Bergedorf geschleppt.
Das Kielholz hat der Ponton schon an Bord, weil wir das vorher bei der Hamburger Port Authority, hieß sie damals, aus alten Duktalben haben schneiden lassen. Dieses Kielholz war aus Nadelholz. Warum Nadelholz? Erstens ist der Kiel immer im Wasser und meistens sind die Schiffe auch nicht hundertprozentig dicht, sodass auch Wasser oben drauf steht, auf der sogenannten Bilge. Und dadurch gammelt der Kiel nicht. Außerdem konnte man dadurch das ganze Kielholz, was sehr wesentlich für die Längsfestigkeit ist, in einem Stück herstellen.
Am 4. Juli 2010 war Kiellegung des EWAs. Der Bauprozess dauerte insgesamt 3 Jahre. Die EWA wurden früher zum Transport von Waren genutzt. So wurden beispielsweise Hopfen, Blumen oder Obst von den Vierlanden aus nach Hamburg transportiert. Die Vierlande waren der Hauptversorger für die Stadt.
Ab 1700 bis 1800 und sage ich mal 80 sind EWA gesegelt hier auf den Elbarmen. Und dann nachher unter Motorkraft gezogen worden von kleinen Schleppern. Leider mussten dann die Masten, die gelegt werden konnten, hinten abgesägt werden, weil sie hinten zu weit überstanden und dann die nachfolgenden Schleppschiffe behinderten. Und deswegen war dann das Segeln sowieso unmöglich geworden, weil die Masten gar nicht mehr da waren.
Mit uns EWA können bis zu 12 Besucher auf den geschichtlichen Spuren der Stadt wandeln.
Der Vierländer Gemüse-EWA. Regelmäßig werden auch Touren mit dem Schiff angeboten. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Bergedorfer Museumslandschaft und der Seite des Fördervereins Vierländer EWA e.V. Brassen auf der Peking. Einmal selbst mit Anpacken auf einem historischen Segelschiff. Das ist der Traum so vieler. Wie das geht, dazu gleich mehr. Die Peking wird übrigens auch einer der Veranstaltungsorte beim Deutschen Evangelischen Posaunentag Anfang Mai sein. Musik und Schifffahrtsgeschichte auf historischen Schiffsplanken. An dieser Stelle auch ein Gruß hinaus in die Welt an unsere Hörerinnen und Hörer in Namibia, in Australien und wo immer sie uns im Internet zuhören. Und da wir im Juni unseren 95. Hafenkonzertgeburtstag feiern und außerdem wahnsinnig neugierig sind, wer uns so zuhört, schreiben Sie uns doch mal, wo zu welcher Tageszeit Sie uns wie hören. Wir freuen uns auf Ihre Post, entweder per E-Mail an 903hafenkonzert@ndr.de oder auch per Post an NDR 90,3, Hamburger Hafenkonzert, Rotenbaumchaussee 132 in 20149 Hamburg. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und zu lesen. Krabben sind eine beliebte Delikatesse, ob auf Brötchen oder zum Rührei. Und Krabbenkutter prägen das Bild unserer Nordseeküste. Krabben, genau genommen sind es Garnelen, die werden mit sogenannten Grundschleppnetzen gefangen. Also Netzen, die über den Meeresboden gezogen werden. Dabei allerdings wird das Ökosystem Meer oft in Mitleidenschaft gezogen. Die EU hat beschlossen, gegen diese Art der Fischerei vorzugehen und ihre Auswirkungen auf die Meeresumwelt in Naturschutzgebieten zu reduzieren. Und das ist keine gute Nachricht für die Krabbenfischer, die hauptsächlich in den Nationalparkzonen des Wattenmeeres unterwegs sind. Und das sind Gebiete mit allerhöchstem Schutzstatus. Die Krabbenfischer fürchten nun um ihre Zukunft. Verbesserte Fangmethoden und mehr Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere im Wattenmeer könnten helfen. Mehr dazu weiß Thomas Sambol.
Ein Krabbenkutter holt vor Büsum seine Netze ein. Die hängen zu beiden Seiten des Schiffes an dicken Metallstangen, die wie ausgebreitete Arme über die Nordsee ragen.
Das Netz wird über den Meeresgrund gezogen. Davor ist eine sogenannte Rollerkette, also irgendwie Gummirollen, die vor dem Netz angebracht sind. Und mit diesen Rollen rollt das Netz über den Meeresgrund, weil ein Großteil der Garnelen zum Großteil des Tages im oder auf dem Meeresboden liegt. Das heißt, die Rollen kommen, die Garnele sagt, oh, was ist denn da, springt hoch und wird vom Netz eingesammelt.
Erklärt der Biologe Daniel Steputis vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock die traditionelle Fangmethode. Das Ende des Netzes, der sogenannte Steert, wird an Bord gehievt, denn darin tummelt sich der Fang. Unzählige sandfarbene Garnelen, die landläufig Krabben genannt werden. Diese alte Fangmethode ist sehr effizient. Umweltschützer wie Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer kritisieren dagegen, dass die Netze mit ihren Gummirollen den Meeresboden zerstören und damit auch den Lebensraum schützenswerter Tiere und Pflanzen.
Und nach neueren Erkenntnissen haben sie ja vielfach auch noch einen ziemlich negativen Klimaeffekt, weil halt der Bodenschlamm aufgewühlt wird und dann in der Wassersäule viel CO2 freigesetzt wird durch Bakterien, was sonst eigentlich im Bodenschlamm liegen geblieben wäre.
Wie groß diese Auswirkungen wirklich sind, ist umstritten. Einer Studie des Thünen-Instituts für Seefischerei in Bremerhaven zufolge ist der Einfluss der Krabbenfischerei auf die Artengemeinschaften des Meeresbodens vergleichsweise gering. Und nicht zuletzt haben die Krabbenfischer im Wattenmeer das Nachhaltigkeitssiegel des Marine Stewardship Council, kurz MSC, erhalten. Dennoch kann ein Blick auf alternative Fangmethoden hilfreich für die Zukunft sein. Eine Möglichkeit wäre laut Thünenforscher Daniel Steputis der Einsatz von Krabbenkörben.
Also irgendwelche Behälter mit Netz drumherum und Eingängen, in das die Garnelen selber reinkriechen. Da würde man meistens sowas wie einen Köder reinmachen. Die Garnelen sagen, oh, guck mal hier, das riecht ja lecker, da krabbel ich hin und gehe da rein.
Eine andere Variante sind sogenannte Harmennetze, die den Grund nicht berühren und Garnelen mit Hilfe des Gezeitenstroms einfangen.
Das heißt, da strömt jeden Tag Wasser rein ins Wattenmeer und raus aus dem Wattenmeer. Das wissen die Garnelen auch. Die benutzen diese Strömung, um sich transportieren zu lassen. Dann muss ich eigentlich nur noch ein Netz aufspannen, das dann diesen Tidestrom filtert und die Garnelen dort herausholt.
Vielversprechend waren auch Studien zur sogenannten Pulskurre, erklärt Biologe Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer. Eine Fangmethode, bei der die Krabben mit leichten Stromstößen anstatt mit Gummirollen ins Netz gescheucht werden.
Allerdings hat es da leider in den Niederlanden und Frankreich einen großen Konflikt gegeben, weil man mit anderen Stromfrequenzen auch die Fische aus dem Boden schocken kann. Und wenn man den Strom richtig aufdreht, dann kommen die wohl mit gebrochenem Rückgrat aus dem Boden gekrampft. Und da sind alle Pulskurren verboten worden. Leider eben auch die sogenannte leichte Pulskurre, die man für die Garnele verwenden könnte. Das wäre eigentlich wahrscheinlich die beste Lösung gewesen.
Alternative Fangmethoden stoßen allerdings bislang bei Krabbenfischern wie Jan Möller aus Büsum auf wenig Begeisterung. Denn
es ist nicht wirtschaftlich, auch wenn man denn weniger Diesel verbraucht. Es müssen ja auch ausreichend Krabben da reinlaufen. Es ist einfach nicht wirtschaftlich.
Am wahrscheinlichsten ist derzeit die Ausweisung neuer Zonen im Wattenmeer, in denen nicht gefischt werden darf. In Absprache mit den Krabbenfischern betonen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein. Ein Pauschalverbot der Grundschleppnetzfischerei, wie von den Krabbenfischern befürchtet, ist laut Bundeslandwirtschaftsministerium jedenfalls vom Tisch. Bis Ende März soll einem Ministeriumssprecher zufolge geklärt werden, wie es weitergeht.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und nicht mehr lange hin, dann ist wieder Hafengeburtstag. 4 Tage lang, vom 9. bis zum 12. Mai, wird in diesem Jahr gefeiert. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann dabei zu sein, dann haben wir für alle Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts jetzt eine ganz exklusive Einladung für Sie. Am Hafengeburtstagsfreitag, das ist der 10. Mai, können Sie auf der restaurierten Viermastbark Peking mit anpacken. Petra Volkwarzen ist hier bei mir im Studio. Worum geht es da genau?
Also es geht ums Brassen auf der Peking. Brassen, das bedeutet ja, dass die Querstangen an den Masten, an denen eigentlich die Segel befestigt sind, bewegt werden, nach Backbord oder Steuerbord oder auch so, dass sie gerade stehen. Das macht man, damit die Segel richtig zum Wind stehen. Die Peking hat ja bis auf eines keine Segel, liegt als Museumsschiff im Hansahafen. Aber die ganze Takelage, das ist alles funktionstüchtig und muss auch immer mal bewegt werden, damit alles funktionstüchtig bleibt. Deshalb wird regelmäßig gebrannt. Mal mit Ehrenamtlichen des Vereins oder auch mit interessierten Gästen.
Und in diesem Fall mit Hörerinnen und Hörern des Hamburger Hafenkonzerts.
Ganz genau. Zu den beiden Terminen am Hafengeburtstagsfreitag, also am 10. Mai, sind exklusiv Hafenkonzerthörerinnen und Hörer eingeladen. Wir haben das im vergangenen Jahr schon mal gemacht, zusammen mit dem Hafenmuseum. Das hat so gut geklappt und allen so viel Spaß gemacht, dass das Team beim Hafenmuseum gesagt hat, die Einladung können wir für dieses Jahr wiederholen. Laura Lünenschloss, die ja in der vergangenen Woche bei uns im Hafenkonzert von ihrer Arbeit erzählt hat, leitet den Workshop-Bereich im Hafenmuseum, die sogenannte Hafenmanufaktur. Und mit unterschiedlichen Aktionen im Hafenmuseum oder auf der Peking möchte sie Interessierten die Arbeiten an Bord, traditionelle Seemannschaft näher bringen. Und das Brassen, das bietet sich da eben ganz besonders an.
Beim Brassen auf der Peking kann man Hand anlegen. Man kann lernen oder sehen und selber auch spüren, wie früher auf so einem großen Segelschiff die Rahen bewegt wurden. Und das machen wir dann zusammen in einem Team. Muss also keiner alleine machen. Da versuchen wir, ein bisschen Segeltheorie auch zu vermitteln und Seemannschaft zu erleben. Ja, das Spannende an der Sache, da auch mal selber Hand anzulegen, ist, dass man einfach mal spürt, welche Kräfte man braucht, um diese Rahen, also diese Querstangen da oben, zu bewegen.
Und wie läuft das Ganze denn genau ab?
Also bevor es losgeht, wird erstmal alles genau erklärt. Blick ins Rig, wie funktioniert das eigentlich? Dann werden die Leute auf die verschiedenen Stationen verteilt und dann heißt es, alles hört auf Lauras Kommandos.
Alle Stationen zum Brassen des Fockmastes nach Hartbackbord besetzt und klar melden.
Die unteren drei Rahen, die besonders groß und schwer sind, können auf der Peking mithilfe der Brasswinde bewegt werden. Die oberen, kleineren Rahen werden per Hand über Tauwerk geholt. Da wird dann also entweder gezogen oder gefiert, also nachgelassen.
Wie viele Leute braucht man denn dafür?
Um das Ganze zu demonstrieren, ist es gut, 12 Leute zu haben. Das ist so die Gruppengröße, die sich bewährt hat. Man muss jetzt nicht super kräftig sein. Gearbeitet wird ja im Team. Aber natürlich hilft es, wenn man einigermaßen körperlich fit ist. Was das Outfit angeht, hat Laura Lünenschloss noch diese Empfehlung.
Es ist gut, sich witterungsgerecht zu kleiden, weil das wird alles draußen an Deck der Peking stattfinden. Feste Schuhe, bitte nicht mit High Heels oder Flipflops kommen. Am besten festes Schuhwerk.
Und damit ist man ja auch sonst beim Hafengeburtstag gut unterwegs.
Das stimmt wohl. Was müssen Hörerinnen und Hörer des Hafenkonzerts denn machen, wenn sie Lust und Zeit haben, dabei zu sein?
Das Ganze läuft nicht über uns, sondern direkt übers Hafenmuseum. Gebrasst wird am 10. Mai einmal um 10 Uhr und dann nochmal um 13.30 Uhr. Wer dabei sein möchte bei einem dieser Termine, der schickt bitte eine kurze Mail an diese Mailadresse beim Hafenmuseum. info@deham.shmh.de. Nochmal zur Sicherheit, info@deham.shmh.de. Wiederholen wir gleich auch nochmal. Wir haben mit dem Team beim Hafenmuseum eine Art Codewort vereinbart. In die Betreffzeile bitte Hafenkonzert Peking schreiben. Beim Hafenmuseum werden die Zuschriften dann gesichtet und ganz wichtig, alle, die mitmachen können, bekommen nochmal eine Bestätigungsmail. Vergeben werden immer 2 Plätze. Jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin kann also auch noch jemanden mitbringen. Bei vorigen Aktionen hat das Brassen allen immer super viel Spaß gemacht.
Das macht Spaß, ne? Wenn ich das jeden Tag machen müsste und ich weiß nicht, eine ganze Reise, wäre anstrengend. Also das, die müssen
wir kurbeln schneller, als die anderen ziehen.
Achso. So 2,5 Stunden etwa sollte man mit allem Drum und Dran einplanen für die Aktion. Das werden ganz sicher spannende 2,5 Stunden.
Ganz sicher. Und hier nochmal die Mailadresse zum Mitmachen. info@deham.shmh.de. Bitte Hafenkonzert Peking in die Betreffszeile schreiben. Viel Glück und später dann viel Spaß an Bord der Peking. Was war das für ein Sturm im vergangenen Herbst an der Ostsee? Am 20. und 21. Oktober sorgte eine Megasturmflut für Schäden in Millionenhöhe. Deiche brachen, Promenaden und Häuser wurden völlig zerstört, zahlreiche Boote sanken oder erlitten Totalschäden. Nun startet die neue Urlaubssaison an der Küste, doch längst ist nicht überall alles wieder in Ordnung. Thorsten Philips hat sich an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste für uns umgeschaut.
Alle Fischkutter stehen ruhig im Hafen in Niendorf an der Ostsee. Vor den Fischimbissbuden der Fischer tummeln sich die Menschenschlangen im Hafen. Gerade am Wochenende, wenn es schön ist.
Okay, dann hätten wir gerne 2 Backfisch und Brötchen mit Remoulade.
Ja. Fischer Lars Hauswald ist froh über sein zweites Standbein.
2010 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen. Damals hatten wir aber dies hier noch nicht so mit der Fischbar. Das habe ich schon in meinem Hinterkopf gehabt, weil schon abzusehen war, dass die Fischerei doch immer schwieriger wird. Quotenbeschränkungen, EU-Verordnung, eins aufs andere, so dass das unser Notnagel wird. Und ja, unser Notnagel ist jetzt unser Hauptstandbein geworden. Hier vorne ist Tourismus, viel Bewegung, auch total viel Charme, aber hinten hat man dann gleich Ruhe. Das macht Nienau auch so attraktiv. Ne? Vorne haben wir Leben und hinten ist ruhig, wenn jemand entspannt ist.
Durch die Sturmflut stand seine Fischbar 30 cm unter Wasser. Das war schnell beseitigt. Aber es ging viel Strand verloren und auch die Seebrücke an der Mole wurde beschädigt, erzählt Lars Hauswald.
Da sind sie jetzt gerade am Arbeiten, jetzt nach Ostern. Ich denke mal, dass die in 2-3 Wochen spätestens zum Saisonstart am 15.05. wird die wohl fertig sein. Ja, und dann noch 1-2 Strandkorbbuden, die damit weggespült worden sind. Da hatten wir aber Glück, weil der Wind hier nur Ost war und dadurch war nicht so ein hoher Seegang.
In Timmendorfer Strand sieht alles gut aus, als wäre nie etwas gewesen. Von Sturmschäden auch keine Spur mehr in Lübeck-Travemünde. Auch in Grömitz ist alles rechtzeitig zum Saisonstart picobello, unterstreicht der Chef vom Tourismusservice Grömitz, Manfred Wohnrade.
Also wir sind sehr zufrieden. Wir hatten ja eine ganze Menge zu tun, weil der Strand musste ja wiederhergestellt werden nach der großen Sturmflut im letzten Jahr. Das haben wir hingekriegt. Der Strand ist genauso schön wie vorher. Da freuen wir uns sehr drüber. Die Strandkörbe sind draußen, die Promenade ist gefegt und es steht alles bereit für die Gäste. Also wir freuen uns riesig.
Und die ersten Besucherinnen und Besucher, die es sich im Strandkorb gemütlich machen, genießen die Ostsee und das Urlaubsflair.
Wir fahren schon seit mehreren Jahren nach Grömitz, fühlen uns hier total wohl. Den Strand, das Meer, die Luft und die Ruhe auch. Und gerade auch mit unserem Hund Molly, die haben wir jetzt seit einem Jahr. Die ist natürlich auch wasserbegeistert. Die Kinder sind auch froh, dass sie hier im Sand buddeln können. Und Grömitz ist halt, wie gesagt, auch eine wunderschöne Stadt auch zum Bummeln, gerade auch für die Kinder, eine schöne Promenade. Ja, und für uns natürlich auch als Erholung auch. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr entspannt, würde ich sagen. Und lebhaft, genau. Viele Leute, viele Hunde, viele Kinder. Strand ist windig gewesen, aber auf jeden Fall sehr breit und schön und...
Die Chefin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, Dr. Bettina Bunge, ist zufrieden mit dem Saisonauftakt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Ostsee ja einer der wichtigsten Regionen ist für den Schleswig-Holstein-Tourismus. Im letzten Jahr waren 18,9 Millionen Übernachtungen zu verzeichnen. Das sind fast 50% des Gesamtvolumens im Tourismus.
Im Yachthafen in Damp muss noch viel repariert werden. Grundsätzlich sieht es aber wieder gut aus an der Ostsee.
Ja, ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, je nach Schwere des Sturmschadens. Ich weiß es von der Schlei-Region, dass da noch einiges an Aufbauarbeit zu leisten ist, dass überall natürlich auch noch gewerkelt wird. Aber alle freuen sich auf die Gäste.
Abschalten bei Meeresrauschen in Niendorf oder Grömitz, kein Problem.
Es sieht also schon ganz gut aus an der Ostsee, aber wir haben auch gehört, dass in der Schlei-Region noch so einiges im Argen ist. Und auch dort hat sich mein Kollege Thorsten Philips jetzt umgeschaut, wie es denn aussieht zum Start der Tourismussaison 2024. Hier seine Eindrücke.
Für 13 Millionen Euro Schaden hat der Sturm alleine im Yachthafen von Damp gesorgt. 20 Yachten waren komplett zerstört. Die Gemeinde will einen neuen, 3,5 Meter hohen Wellenbrecher bauen. Noch ist der Hafen aber weiterhin gesperrt. Auch in der Nachbargemeinde in Arnis hat der Sturm gewütet. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Arnis, Michelle Diekmann, sieht aber wieder Licht am Ende des Tunnels.
Also wir sind insgesamt relativ gut vorangekommen mit der Beseitigung der Sturmschäden. Der größte Knackpunkt bei uns ist halt noch die Deichstelle, die durchgebrochen ist. Also da haben wir immer noch die provisorische Sicherung, weil wir jetzt die Sturmflutsaison abwarten mussten. Und sind da aber auf einem guten Weg, dass diesen Sommer der Deich wiederhergestellt werden kann.
In der nahegelegenen Geltinger Birk müssen Touristen aber tatsächlich noch mit Einschränkungen rechnen.
Also ein Teil der Wege auch in der Geltinger Bucht oder oben bei der Geltinger Birk sind noch gesperrt. Ein Teil der Wege sind begehbar oder auch befahrbar mit dem Fahrrad. Aber man kann nicht entlang der kompletten Küste uneingeschränkt wieder unterwegs sein. Da sind schon noch Stellen, die abgesperrt sind und noch nicht wieder hergestellt werden konnten.
Nils Kobach vom Landesamt für Umwelt war dort in der Geltinger Birk federführend für die Aufbaumaßnahmen zuständig und hat die Arbeiten begleitet.
Zum einen ist der Deich an der Mühle Charlotte zum großen Teil weggerissen worden durch das Wasser, was in die Birk gelaufen ist. Das haben wir sofort nach wenigen Tagen wieder reparieren können, weil wir noch Gäste auf der Birk hatten und weil wir vor allem die Wildpferde und die Rinder versorgen müssen.
Nils Kobach sieht mehrere Problemzonen.
Der schwerste Schaden war im Bereich nördlich Pfalz-Hüft, wo uns der Deich auf 700 Meter komplett weggespült wurde. Da war überhaupt nichts mehr von nach. Den haben wir mit Big Bags und dann mit einer Abdeckung aus Lehm abgedeckt, wobei die Abdeckung aus Lehm jetzt in den nächsten Tagen erst losgeht, weil wir zunächst einmal abwarten mussten, bis der Boden wieder so weit trocken ist, dass wir an die Flächen rankommen.
Seine Mitarbeiter der integrierten Station Geltinger Birk waren nach dem Sturm noch über mehrere Monate auf der Möweninsel in der Schlei tätig.
Große Tiefbaufirmen haben uns auf der Birk die Maßnahmen durchgeführt. Eine Baumstelle an der Charlotte hat einen Bagger mit 2-3 Personen gebunden. Die große Baustelle hat tatsächlich 3 Bagger, einen Bulldozer und 3 große Schlepper mit Muldenkippern gebunden.
Es musste Sand in 3.500 Big Packs gefüllt werden. Jedes Big Pack wiegt 2 Tonnen. Eine Herkulesaufgabe, beschreibt Nils Kobach.
Die sind verbaut worden. Dort waren 8 bis 10 Mitarbeiter an der Baustelle gebunden und die Lücken im Norden der Birk wurden mit einem Einsatz von 3 Personen, einem Muldenkipper und einem Bagger durchgeführt. Das Ganze hat mit bewitterungsbedingten Unterbrechungen circa 2 Monate gedauert. Und jetzt warten wir auf trockenes Wetter, um dann die Lehmkruste oben auf den Deich drauf zu machen, damit wir dann den nächsten Winter überstehen können.
Auch in anderen Regionen an der Ostseeküste waren kilometerlange Promenaden zerstört, Laternen umgerissen oder Stromkästen defekt. Der Chef vom Tourismusservice Grömitz, Manfred Wohnrade, erinnert sich noch gut an die Arbeiten.
Wir haben unseren Strand wiederhergestellt. Dazu haben wir ungefähr 30.000 Kubikmeter feinsten Sand aus der Ostsee herausholen dürfen mit behördlicher Genehmigung und haben alles planiert mit großen Raupen und siehe da, jetzt ist alles wieder schick und wir freuen uns sehr auf die Saison 2024.
In Grömitz war es ja aber auch nicht so schlimm wie in der Schleiregion. Doch auch Michel Diekmann hofft darauf, dass die Sommersaison aus touristischer Sicht nicht ins Wasser fällt.
Gerade das frühlingshafte Wetter jetzt lädt ja auch ein für Spaziergänge. Vielleicht ist es dann nicht der Rundwanderweg, sondern ein Hin- und Zurückweg. Aber auch das bietet ja vieles Schönes, was man entdecken kann.
Das Motto, wenn in der ersten Reihe vielleicht noch nicht alles an Schäden beseitigt worden ist, dann macht der Urlaub vielleicht ja auch weiter im Binnenland Spaß. Und vielerorts haben sich die Ostseebäder ja auch wieder rausgeputzt.
Thorsten Philips zur Lage an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nach dem schweren Herbststurm des vergangenen Jahres und zu Beginn der Touristensaison in diesem Jahr. Allein und zu Fuß zum Südpol. Das ist die Idee einer 23-jährigen Wilhelmsburgerin. Lilith van Amerong will mit dieser Extremtour auf den Klimawandel hinweisen, auf das schmelzende Eis an den Polen. Und sie möchte gleichzeitig die Klimaforschung unterstützen. Anja Grigoleit hat die Hamburgerin getroffen.
Ursprünglich wollte Lilith van Amerong Politikwissenschaftlerin werden. Doch das Studium brach sie ab, ließ sich in Finnland zum Nordic Nature Guide ausbilden. Die Liebe zur Natur zum Beruf machen, klettern, paddeln, Skiwandern, auch im Schnee draußen zelten. Touristen auf diese Weise Skandinavien näher bringen, damit verdient die 23-Jährige mittlerweile ihr Geld. Ganz zufrieden war sie aber nicht. Es kam, wie Lilith van Amerong es gern nennt, ihre persönliche Klimakrise.
Und hatte dann einen Moment, wo ich dachte, wow, wenn ich mal Kinder habe oder Freunde Kinder haben und die mich fragen, Lilith, was hast du denn eigentlich getan? Du wusstest ja, was auf uns zukommt. Der Meeresspiegelanstieg, Menschen, die flüchten müssen, hatte ich das Gefühl, ich kann gar keine gute Antwort geben, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan.
Für den Klimaschutz engagiert sie sich zwar schon seit der Schulzeit, aber erst später bei einem Besuch bei ihren Eltern kam ihr der entscheidende Gedanke.
Und lag so abends in meinem alten Kinderzimmer im Bett und hatte wie so eine Blitzidee und vielleicht ist das ganz einleuchtend, aber in dem Moment war das für mich eine Klarheit zu denken, ich muss eigentlich was tun, worin ich gut bin und woran ich Freude habe. Und wenn ich das tue, dann habe ich am meisten Kraft, was zu verändern.
Und so entwickelte sich die Idee, zu Fuß zum Südpol zu laufen.
Ich werde von der Küste der Antarktis bis zum Südpol gehen. Das sind um die 45 Tage. Und es geht erstmal eine Woche bergauf, vom Meeresspiegelniveau hoch über die Gletscher. Und dann geht es ein bisschen mehr als einen Monat einfach nur noch geradeaus durch die antarktische Eiswüste. Und es wird ungefähr minus 15 bis minus 45 Grad sein. Plus Wind.
Verpflegung und Ausrüstung hat die Hamburgerin auf einem bootsähnlichen Schlitten dabei.
Das sind 85 bis 90 Kilogramm im Schlitten am Anfang und der wird natürlich leichter. Aber es ist vielleicht auch die härteste Zeit, die erste Woche, wenn es bergauf geht, mit dem schwersten Schlitten.
Die Essensversorgung wird am Südpol nicht so sehr abwechslungsreich sein.
Es wird wahrscheinlich relativ eintönig, aber ich muss auch unglaublich viele Kalorien zu mir nehmen. Ich werde alles mit Butter oder Olivenöl essen. Ich habe normalerweise auf Touren Olivenöl in so Eiswürfeln eingefroren dabei, weil es in der Flasche, das wäre dann ein einziger Eisblock. Und dann ganz, ganz viele Snacks. Also es gibt so eine Polarroutine, nennt man das, wo man jede Stunde stehen bleibt und probiert was zu essen, damit man überhaupt diese Kalorien nachfüllt und dann nicht so abmagert über die Zeit.
Polarroutine, die hat die 23-Jährige jetzt gerade auf der Hardanger Widder in Norwegen gesammelt. In der größten Hochebene Europas war sie tagelang allein unterwegs. Trainingszeit, die wichtig war.
Also ich bin da sehr gestärkt daraus hervorgegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich glaube nicht nur, das kann ich, sondern ich kann das und mir ging es richtig gut.
In Hamburg macht sie 5 bis 6 Mal in der Woche Sport, geht viel laufen.
Ich ziehe aber auch Autoreifen in der Stadt hinter mir her, um diesen Widerstand zu trainieren und mache Krafttraining und auch Koordination, sodass wenn ich müde bin und ich irgendwie noch auf meinen Ski unterwegs bin, dass ich dann nicht irgendwie umknicke und mir ein Knie verdrehe, weil ich irgendwie nicht mehr die Koordination habe, während ich angestrengt bin.
Der Trainingsplan wurde ihr von Sportwissenschaftlern der Uni Hamburg zusammengestellt. Und auch sonst bekommt Lilith van Ammerung viel Unterstützung für ihr Südpol-Abenteuer. Unter anderem von dem australischen Polarforscher Eric Phillips und von Arvid Fuchs, der zusammen mit Reinhold Messner auch schon zu Fuß zum Südpol gelaufen ist.
Also Unterstützung geht ja auch von bis. Also es gibt liebe Freunde einfach, die ich anrufen kann und mit denen ich Entscheidungen besprechen kann. Und jetzt zum Beispiel Eric Phillips, der mich wirklich auch in der Planung unterstützt. Ich habe Kontakt mit Arvid Fuchs, der hat mir einen Schlafsack geliehen. Also da gibt es ganz viel auch Unterstützung. Und ich glaube, dass so eine große Expedition nie ohne Menschen im Hintergrund funktionieren kann.
Ohne Geld allerdings auch nicht. 150.000 Euro wird das Vorhaben wohl kosten. Dafür sucht Lilith van Ammerung jetzt Sponsoren und hat eine Crowdfunding-Initiative gestartet. Die 23-Jährige wird während der Tour auch Forschungsdaten, genauer gesagt Schneeproben, sammeln. Die werden später dann am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig untersucht.
Dann schauen wir in dem Schnee nach Partikeln, die für die Schneebildung in den Wolken zuständig sind. Daraus kann man sozusagen schließen, wie der Schneefall in der Vergangenheit war und hoffentlich auch, wie er potenziell in der Zukunft sein wird. Und so Datenpunkte kann man natürlich wieder in Klimamodelle einspeisen, was einfach unglaublich wichtig ist, gerade über dem Südpolarmeer, weil wir so wenige Datenpunkte von dort haben. Es ist so abgelegen, im Verhältnis zu Europa haben wir dort kaum Forschungs- oder Wetterstationen. Und da zählt wirklich auch jedes kleine bisschen.
Bevor es im November losgeht, hat Lilith van Ammerung noch jede Menge zu tun. Aber im Gespräch mit ihr kommt auch immer wieder die große Vorfreude durch.
Also ich freue mich unglaublich auf die Antarktis. Es wird eine Herausforderung, aber ich glaube, es wird auch eine unglaubliche Erfahrung. Ich glaube, dass da eine unglaublich Weite und Stille ist. Aber es ist auch eine tägliche Freude, momentan das Gefühl zu haben, ich arbeite an etwas, wo ich hinterstehe. Und diese Machtlosigkeit ist weg, weil ich kann wirklich was tun. Und ich glaube, in dieses Tun reinzukommen, ist so unglaublich wertvoll.
Und das war's vom Hamburger Hafenkonzert für heute. In der kommenden Woche schauen wir ins Baltikum, genauer gesagt nach Lettland. Das Land ist Partner des Hamburger Hafengeburtstags in diesem Jahr. Lettland ist, wie das gesamte Baltikum, ja derzeit in einer geopolitisch schwierigen Lage, braucht deshalb starke Partner, auch in der maritimen Wirtschaft. Und Dietrich Lehmann war in Lettland für uns unterwegs. Mehr dazu in der kommenden Woche, hier an dieser Stelle. Für heute tschüss, ich bin Jan Wulff. Bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.